Deutschlandfunk, Medias Res.
Die Scham muss die Seite wechseln. Die Frau, von der diese Worte stammen, die meisten wissen es, heißt Gisèle Pelicot. Sie wurde bekannt durch den Prozess gegen ihren Mann und Dutzende weitere Täter. Ein Mann, der Gisèle Pelicot systematisch betäubt und dann gefilmt hat, wie andere Männer seine Ehefrau vergewaltigten. Gisèle Pelicot und ihre Geschichte über sie, über ihren Kampf vor Gericht haben Medien weltweit über Monate intensiv berichtet. Aber was ist mit einem der größten Vergewaltigungsprozesse in Deutschland, der gerade begonnen hat? Seit gut einem Monat muss sich in Berlin ein 68-jähriger Mann verantworten. Ihm wird vorgeworfen, Frauen betäubt, vergewaltigt und Filme davon ins Netz gestellt zu haben. In 22 Fällen hat er das bereits gestanden, es gibt aber Hinweise auf noch mehr Taten. Das klingt alles sehr ähnlich der Geschichte von Gisèle Pelicot. Und doch wurde die Verhandlung nun von Saal A305 im Berliner Landgericht in den kleineren Raum B129 verlegt, in dem nur noch Platz ist für 15 Zuschauer und 7 Journalisten. Zu gering das Interesse, so scheint es, auch das Mediale. Woran das liegen könnte, das wollte ich von Britta Sandberg wissen, die für den Spiegel aus Frankreich dort über den Prozess von Gisèle Pelicot berichtet hat.
Naja, ich kann mir vorstellen, bisher hat ja nur der Angeklagte ausgesagt, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und die 5 Nebenklägerinnen, die noch aussagen wollen, haben das ja noch nicht getan. Das Besondere bei dem Prozess Pelicot, den ich ja über Wochen und Monate verfolgt habe, war ja, dass vom ersten Tag an Gisèle Pelicot im Gerichtssaal war, bestanden hatte darauf, dass dieser Prozess öffentlich ist und dass auch die Vergewaltigungsvideos gezeigt wurden von ihr, was ja quasi einer gewollten Selbstdemütigung auch gleichkam. Das heißt, man hatte von Anfang an ein anderes Setting und man wollte natürlich auch diese Frau sehen, die, das war ja ein politischer Akt letztendlich von ihr, das zeigen zu wollen, zu sagen, ich möchte das alle sehen, was diese Männer mir angetan haben. Von daher war das Interesse von Anfang an größer, auch wenn sie nicht von Anfang an jetzt die Heldin, die strahlende Heldin war, zu der sie dann später wurde. Und ich denke, bisher sieht man nur den Täter und nicht die Opfer und man hat sie auch nicht gehört. Das könnte zumindest ein Grund sein, wobei natürlich schon erstaunlich ist, dass das jetzt insgesamt in einem so kleinen Rahmen, in so einem kleinen Gerichtssaal stattfindet.
Die Heldin, zu der sie wurde, sagen Sie zu Gisèle Pelicot, da hat auch eine Entwicklung stattgefunden. Es war von Anfang an Aufmerksamkeit dort, aber am Ende war sie sehr groß, ein Medienereignis, kann man fast sagen. Was hat zu dieser Entwicklung beigetragen auch?
Na, einmal natürlich dieser unglaubliche Fall und dann noch dazu die Tatsache, dass all diese Männer ja aus einem sehr engen Umkreis, also einem Umkreis aus 50 Kilometern kamen und relativ schnell dazu bereit waren, das zu tun, wozu Dominique Pelicot, also der Ehemann, sie eingeladen hatte. Das war jetzt ja kein langes Werben um diese Männer. Die sind teilweise, haben die sich mittags über diese Dating-App verabredet und am Abend standen sie vor der Schlafzimmertür der Pelicots. Das war schon mal sehr besonders und einzigartig. Und dann war natürlich diese Gisèle Pelicot einzigartig und besonders, was aber auch nicht von Anfang an klar war. Also ich habe jetzt ja auch gelesen zu dem Fall hier, Frank S., da wird ja nun auch manchen Frauen irgendwie vorgeworfen, na ja, sie hätten ja über die Dating-App versucht, diesen Mann zu kontaktieren. Das ist ja dann schon so ein bisschen komisch, wird ihnen vorgeworfen, was ja absurd ist im Jahr 2026 oder auch davor, haben nun alle Frauen wie Männer das Recht, sich da ihre eigenen Wege zu finden. Aber was man jetzt vergisst, ist auch Gisèle Pelicot wurde am Anfang, hat man versucht, einen Teil der Schuld zuzuschieben. Sie sei eine Komplizin ihres Mannes. Man hat gesagt, es gibt ja Fotos von ihnen in schwarzer Unterwäsche. Das heißt ja, sie haben da ja irgendwie doch so ein Faible und sind irgendwie sehr freizügig. Haben sie da nicht mitgemacht und tun sie jetzt nicht nur so. Insofern glaube ich, dass natürlich die Tatsache, dass sie dann auch so eine wortgewandte, würdige, gleichzeitig vor Gericht wütende und freundliche Frau war, die aber ihre Belange ja genau vorbringen konnte, das hat natürlich geholfen für die mediale Aufmerksamkeit. Und es war ja auch nicht nur ein Prozess von ihr, sondern der Prozess einer zerstörten Familie. Der Vater, mit dem die Kinder jetzt nicht mehr gesprochen haben, den sie schon auch zum Prozess ja seit Jahren nicht mehr gesehen hatten. Die Tochter, die mit dem Verdacht leben muss, wahrscheinlich ein Leben lang, dass auch sie missbraucht wurde, wofür es aber keine Belege gibt. Also wie in so einem Roman hat sich das auch alles um diese Familie herum dann entwickelt. Und die haben ja auch alle ausgesagt. Also es hatte natürlich alle Bestandteile einer Erzählung, die man jeden Tag weitererzählen konnte. Und das gibt es im Moment nicht in Berlin. Vielleicht kommt das aber noch.
Sie haben auf die Parallelen jetzt verwiesen in den Geschichten, auch dieses anfängliche Victim-Blaming, das auch Giselle Pellicot erfahren musste. In Berlin, die Opfer, von denen wir sprechen, kennen wir nicht, sind anonym, wir wissen nichts über sie. Spielt diese Anonymität auch eine Rolle?
Ja, natürlich. Natürlich, wobei, wenn ich das richtig verstehe, ist ja auch das ein öffentlicher Prozess, wo die Nebenklägerin, also die 5 sind es, glaube ich, Frauen ja öffentlich aussagen werden. In dem Moment werden sie ihre Anonymität ja, nehme ich mal an, verlieren. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, was sie erzählen. Und das Besondere an Giselle Pellicot war ja und an diesem Fall, dass sich da eine Frau, die, also eine ältere Frau, die zwar wortgewandt ist, aber die ja nun auch nicht den klassischen Kriterien entspricht von Schauspielerin, hübsch. Also das war eine Frau, die hätte von vielen Leuten dort die Großmutter sein können. Aber ausgerechnet diese Frau, also eine ganz normale Frau aus einem ganz normalen Dorf, wurde zur Projektionsfläche für so viele. Das könnte natürlich auch in Berlin passieren, aber es hängt halt auch davon ab, was und wie die Frauen erzählen, was ihnen da widerfahren ist.
Wir sprechen über Aufmerksamkeit für zwei unterschiedliche Geschichten. Ganz grundsätzlich gefragt, gibt es Unterschiede, wie Medien in Frankreich über solche Geschichten, über Opfer berichten gegenüber Deutschland, etwa wenn es darum geht, Identitäten offenzulegen?
Ich glaube eigentlich nicht. Also auch da gilt natürlich Opferschutz. Das war ja lange auch üblich, auch in Frankreich in Vergewaltigungsprozessen, dass man gesagt hat, nein, mit Rücksicht auf die Opfer findet das eben nicht öffentlich statt. Und die Anwälte der Angeklagten in Avignon waren ja sehr erschrocken, um nicht zu sagen entsetzt, als sie kurz vor Beginn des Prozesses erfahren haben, dass sie da sein wird. Also insofern weiß ich nicht, ob es grundsätzlich eine andere Behandlung gibt. Ich denke, was anders war in Frankreich, und das ist ja auch eben bemerkenswert gewesen, es gab ja viele andere Prozesse und auch schon Auseinandersetzungen über Vergewaltigungsvorwürfe, zum Beispiel in der Medien- und Kino- und Filmszene, aber so mehr in so Pariser Milieus. Da war auch immer so, in Frankreich waren diese ganzen MeToo-Geschichten auch immer verknüpft mit der Angst der Französinnen, dass sie dann nicht mehr das Recht auf Verführung hätten, dass man also einen Teil der mühsam errungenen sexuellen Freiheiten auch gleichzeitig aufgibt. Also eine ganz andere Diskussion als in den USA zum Beispiel oder auch in Deutschland. Und ich glaube, vielleicht liegt es auch ein bisschen oder lag es ein bisschen daran, dass Pellicot dann quasi zeitversetzt nochmal so eine andere MeToo-Diskussion in Frankreich in Gang gesetzt hat. Vielleicht sogar eben, weil sie gerade nicht aus diesem Pariser Milieu kam und keine Schauspielerin war und das nicht so abgehoben war, sondern eben sich auch so viele mit ihr identifizieren konnten.
Ich höre also heraus, Sie können sich vorstellen, dass auch noch in Deutschland, in Berlin die Aufmerksamkeit für den Fall von Frank S. wachsen wird und eine mediale, grundsätzliche mediale Ermüdung hinsichtlich des Themas sexuelle Gewalt gegenüber Frauen, die können wir nicht feststellen an diesem Beispiel.
Es ist schwierig zu sagen. Also es gab ja mehrere, also der Tagesspiegel, die Zeit, der Stern, die Berliner Morgenpost, die Taz. Es ist ja nicht so, dass jetzt niemand darüber geschrieben hat. Aber das war natürlich mehr nachrichtlich, weil ja auch bisher wenig Stoff da ist, um nicht nachrichtlich zu berichten. Also man hat nur den Täter gesehen, nicht die Opfer. Was den Fall Pellicot besonders gemacht hat, war das Erleben des Opfers und was hinter ihr als Leid lag. Das konnte man im Gerichtssaal Tag für Tag, Stunde für Stunde nachvollziehen. Das können wir bisher in Berlin nicht.
Einschätzungen zum aktuellen Berlin stattfindenden Vergewaltigungsprozess gegen einen 68-jährigen Mann waren das von Britta Sandberg, die für den Spiegel auch den sechsteiligen Podcast Avignon, der Prozess Pellicot, gemacht hat.